NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Dürfen sich 1001 Delegierte zum CDU-Parteitag treffen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen? Das fragt sich auch der CDU-Vorstand und hat den Parteitag darum verschoben. Wir berichten gleich darüber und kommentieren das auch. Der SPD-Politiker Thomas Oppermann ist gestorben, völlig unerwartet. Nicht nur seine Genossen würdigen ihn heute. Der Streit zwischen Frankreich und der Türkei eskaliert. Der türkische Präsident Erdogan hat zum Boykott französischer Waren aufgerufen. Und Christoph Schneider, der Chef der deutschen Fußballliga, der DFL, verlässt seinen Posten. Die Spitzen der CDU sind sich einig, aber einer schießt quer, Friedrich Merz. Worum geht's? Es geht um den Parteitag der Christdemokraten, konkret um die Wahl des neuen Parteivorsitzenden, der dann wohl auch CDU-Kanzlerkandidat werden würde. Das Ganze sollte eigentlich im April über die Bühne gehen, dann wurde der Parteitag auf Dezember verschoben wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt hat der Parteivorstand beschlossen, das Treffen und die Wahl damit nochmal zu verschieben, wieder wegen Corona. Kandidat Friedrich Merz wird dazu eine Art Verschwörung. Aus Berlin, Andreas Reuter.
Zwei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz für die Verschiebung, einer dagegen. Die CDU könne in einer Zeit zunehmender Corona-Beschränkungen nicht vermitteln, warum sie sich mit 1001 Delegierten treffe, hatte Armin Laschet schon im Vorfeld gesagt. Und Norbert Röttgen sagte nach dem Beschluss, den Parteitag zu verschieben:
Es ist zunächst mal eine bittere Entscheidung, aber ich glaube, diese Entscheidung ist der Unberechenbarkeit geschuldet, die infolge der Pandemie besteht. Und insofern ist es zu akzeptieren, weil die Umstände so sind. Gleichzeitig muss klar sein, mit einem verlässlichen Plan, dass wir im Frühjahr des nächsten Jahres zur Wahl der Führung der CDU kommen.
Ganz anders der dritte Kandidat, Friedrich Merz. Auf Twitter schrieb er, das sei eine Entscheidung gegen die Parteibasis gewesen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Parteitag machen können. Also Hertha BSC hat gestern hier in Berlin eine Mitgliederversammlung mit 1000 Mitgliedern durchgeführt, anwesend im Saal, und hat einen Vorsitzenden gewählt. Also es geht.
Im ARD-Morgenmagazin, also noch bis kurz vor der entscheidenden Sitzung von Präsidium und Vorstand der CDU, hatte Merz dafür geworben, den Parteitag abzuhalten, denn
wir sind jetzt ein Jahr vor der Bundestagswahl. Deswegen, die Partei braucht eine neue Führung.
Aber da seien wohl andere Gründe mit im Spiel gewesen als nur die Corona-Infektionszahlen, hatte er geunkt. Beachtliche Teile des Partei-Establishments wollten verhindern, dass er, Friedrich Merz, Parteivorsitzender werde. Merz gehört weder Präsidium noch Vorstand der CDU an und so fand die Diskussion dort ohne ihn statt. Mit dabei aber war Generalsekretär Paul Ziemiak.
Das war eindeutig so, dass niemand die Auffassung vertrat, dass der Parteitag in Präsenz durchgeführt werden kann in Stuttgart am 4. Dezember in Anbetracht der Infektionszahlen, die wir jetzt haben.
Und so wird die Wahl des Parteichefs wieder mal verschoben. So ganz hat der Generalsekretär die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch noch einen richtigen Parteitag geben könnte, also ein reales Treffen der 1001 Delegierten, Abstimmung inklusive. Aber
sollte die Lage absehbar dies nicht zulassen, würde dann ein digitaler Parteitag mit einer Briefwahl durchgeführt werden. Und das würden wir dann im Dezember, spätestens im Januar entscheiden und neu bewerten.
So eine Briefwahl aber dürfte mehr als 2 Monate dauern, rechnete Ziemiak vor, bei voraussichtlich 2 Wahlgängen. Dennoch kommt Beifall vom Chef der Schwesterpartei CSU von Markus Söder.
Ich glaube, dass es jetzt kein gutes Signal wäre, einen Präsenzparteitag mit 1000 Menschen abzuhalten, wo wir überall Veranstaltungen reduzieren. Deswegen glaube ich, ist die Entscheidung klug und umsichtig.
Selbst auf die Gefahr hin, dass es nun noch bis weit ins Frühjahr dauern dürfte, bis sich CDU und CSU auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten verständigen können. Es gehe jetzt nicht um die Karrieren Einzelner, sagte Söder. Erstmal müsse man gemeinsam die Pandemie durchstehen.
Aus Berlin war das Andreas Reuter. Also Entscheidungen in Corona-Zeiten sind schwierig, klar, denn wir wissen bisher einfach zu wenig über das Virus und über seine Ausbreitung. Aber im Falle des CDU-Parteitages hat diese Entscheidung der Parteispitze natürlich auch weitreichende politische Folgen. Und die kommentiert Franka Welz für uns.
Es war unvermeidlich. Ein Präsenzparteitag der CDU mit 1001 Delegierten, schwer bis gar nicht zu vermitteln mitten im Corona-Winter, wenn Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig ihre Kontakte einschränken sollen. Die Absage war also folgerichtig. Dass die Parteispitze keine Alternative vorgelegt hat, ist hingegen ein Riesenproblem. Jetzt hängt alles in der Luft, die Personalfrage wie die Verfahrensfrage. Denn nun streitet die Partei nicht nur darüber, wer den Vorsitz von Annegret Kramp-Karrenbauer übernehmen soll. Das ist prinzipiell gut, denn über Personen und Ideen muss gestritten werden. Sie streitet aber auch darüber, wie das geschehen soll. Wann der Parteitag stattfindet, wie er aussehen könnte, alles offen. Wie auch die Frage, wann die Frage des Unionskanzlerkandidaten geklärt wird. Die Reaktion von Friedrich Merz zeigt, wie gereizt die Stimmung in Teilen der Partei inzwischen ist. Sie deutet außerdem an, dass der CDU eine harte Auseinandersetzung bevorsteht, womöglich bis zur Spaltung. Denn wer ohne Beleg behauptet, so wörtlich, beachtliche Teile des Partei-Establishments wollten ihn als Parteivorsitzenden verhindern, vollzieht den offenen Bruch und leistet Verschwörungsmythen Vorschub, die einige, bisher zum Glück nur in sozialen Medien, nur allzu bereitwillig aufgegriffen haben. In letzter Konsequenz bereitet Merz damit das Feld dafür, dass jedem Vorsitzenden, der nicht Friedrich Merz heißt, der Makel anhaftet, durch Kungelei der Parteioberen ins Amt gekommen zu sein. Außerdem spielt er damit die Parteibasis gegen das vermeintliche Establishment aus. Ein unverhohlener Versuch, einen Keil in die Partei zu treiben. Seine Unterstützer hat er in jedem Fall befeuert. Ein solches Vorgehen kennen wir bisher nur von Populisten wie dem amtierenden US-Präsidenten. Merz polarisiert und das dürfte schwer zurückzuholen sein. Aber auch andere sehen nicht gut aus. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ja als stellvertretender Bundesvorsitzender durchaus in den Parteigremien mitreden kann, hatte sich schon vor dem Treffen der Parteispitze am Montag festgelegt, dass der Parteitag im Dezember nicht stattfinden könne. Mindestens schlechter Stil, womöglich aber auch Kalkül. Denn Laschet weiß natürlich auch, dass er derzeit im parteiinternen Wettbewerb nicht die besten Karten hat. Bei der Parteibasis steht tatsächlich Friedrich Merz deutlich höher im Kurs. Deshalb sind zumindest Zweifel zulässig daran, ob es Laschet wirklich ausschließlich um die Bekämpfung der Corona-Pandemie ging und nicht vielleicht auch darum, Zeit zu gewinnen, um seine Chancen auf den Parteivorsitz zu verbessern. Vor diesem Hintergrund klingen die Worte »erst das Land, dann die Partei« dann schon deutlich hohler. Einem spielt das Dilemma der CDU in die Hände, CSU-Chef Markus Söder. Er hält sich zwar gerade wohlweislich bedeckt, aber ihm kann nicht entgangen sein, dass die CDU Schritt für Schritt das Drehbuch übernimmt, das er seit Monaten immer wieder ins Spiel bringt, etwa die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur später zu fällen. Und das wäre vermeidbar gewesen.
Die CDU verschiebt ihren Parteitag zum zweiten Mal. Franka Welz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Thomas Oppermann war ein wichtiges Gesicht der gegenwärtigen SPD. Als langjähriger sozialdemokratischer Abgeordneter und als Fraktionsvorsitzender, als einer mit langem Atem. Völlig überraschend ist er gestern Abend gestorben, im Alter von 66 Jahren, kurz vor einem Fernsehinterview. Politische Weggefährten reagieren bestürzt. Aus Berlin, Birgit Schmeitzner.
Zuletzt stand Thomas Oppermann als Vizepräsident des Bundestages nicht mehr so sehr im politischen Rampenlicht. Dennoch, der Jurist aus dem niedersächsischen Göttingen gehört zu den prägenden Sozialdemokraten der vergangenen Jahre. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Oppermann als Weggefährten, Berater und guten Freund. Steinmeier schreibt in seinem Kondolenzbrief, er habe Oppermann in den 90er Jahren kennengelernt, sei beeindruckt gewesen von dessen Stärke, seine eigene Position auch gegen Widerstände durchzuhalten.
Eine Persönlichkeit, die sich nicht dem Zeitgeist unterwarf und deren politisches Denken nicht an ideologischen Grenzen Halt machte. Er konnte politisch kämpfen wie wenige andere, aber er vermochte auch den Kompromiss zu finden und die Versöhnung über politische Lager hinweg zu ermöglichen.
Würdigende Worte auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, übermittelt von Regierungssprecher Steffen Seibert.
Die Bundeskanzlerin hat wie Politiker aus allen Parteien ihrer Bestürzung, ihrer Trauer über diesen viel zu frühen Tod bereits Ausdruck gegeben. Ich darf vielleicht noch einmal zitieren, dass sie ihn über viele Jahre hinweg als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in großen Koalitionen geschätzt hat.
In Oppermanns Partei, der SPD, sitzt der Schock tief. Viele Genossen schreiben, sie seien erschüttert und traurig. Oppermann sei ein Freund gewesen, klug, durchsetzungsstark und weitsichtig. Ein Vorbild und, sagt Außenminister Heiko Maas, ein leidenschaftlicher Demokrat.
Der nie gezögert hat, wenn es ihm wichtig gewesen ist, auch gegen die Mehrheit und gegen die öffentliche Meinung das zu sagen, was er für richtig hielt. Und das werde ich vermissen und ich werde auch ihn vermissen.
Über die Parteigrenzen hinweg äußern sich Politiker bestürzt und schockiert über den Tod Oppermanns. Sie würdigen ihn als fair und klug, sachlich, aber auch humorvoll, durchsetzungsstark und unprätentiös. Manchen, auch dem grünen Chef Robert Habeck, ist dabei die Emotion anzumerken.
Ich kenne Thomas Oppermann und wir kennen Thomas Oppermann als einen leidenschaftlichen Politiker, der aber, und das hat ihn wirklich ausgezeichnet, immer das Funkeln im Auge behalten hat, der humorvoll war, der immer schlagfertig war, der bei aller Konkurrenz, bei einem Wettbewerb, der das politische Geschäft so ausmacht, immer die Menschlichkeit, die Zugewandtheit gehalten hat.
Oppermann, zuletzt Bundestagsvizepräsident, hatte geplant, sich nach 3 Jahrzehnten aus der aktiven Politik zurückzuziehen. Der 66-Jährige wollte sich neuen Projekten widmen und wirkte dabei, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Würdigung schrieb, in sich ruhend und voller Vorfreude. Umso betroffener mache sein plötzlicher Tod.
Zum Tod von Thomas Oppermann war das Birgit Schmeitzner. Zwischen den Regierungen in Ankara und Paris knirscht es schon lange. Dabei geht es unter anderem um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Es geht um den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Bergkarabach. Es geht um den Krieg in Libyen. In allen diesen Fällen sind die beiden NATO-Länder Gegner. Jetzt flammt die Feindschaft so richtig auf und Auslöser ist ein Streit um Islam und Islamismus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfiehlt seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron, er solle seinen Geisteszustand, Zitat, untersuchen lassen. Und er ruft zum Boykott französischer Waren auf. Reaktionen aus Brüssel von Astrid Korall.
Die Aussagen des türkischen Präsidenten Erdogan schlagen in der EU hohe Wellen. Am Wochenende hatte er Emmanuel Macron beleidigt, ihn als islamfeindlich bezeichnet und dem französischen Staatschef geraten, seinen geistigen Zustand überprüfen zu lassen. Weil Macron nach der Ermordung eines Lehrers nahe Paris das Zeigen von Karikaturen als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigt hatte. Deutliche Worte und deutliche Kritik an Erdogan kamen aus Brüssel und auch aus einigen EU-Mitgliedstaaten. In Berlin etwa erklärte Außenminister Heiko Maas, man stehe solidarisch an der Seite Frankreichs. Die persönlichen Angriffe Erdogans auf Macron sind aus seiner Sicht
ein neuer Tiefpunkt und sie sind auch völlig inakzeptabel. Wir stehen aber vor allen Dingen solidarisch an der Seite Frankreichs im Kampf gegen islamistische Extremisten, ganz besonders nach dem abscheulichen Terrorakt, den es in der letzten Woche gegeben hat.
Auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte nannte Erdogans Worte nicht akzeptabel. Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schrieb auf Twitter:
Ich verurteile die Beschimpfungen von Präsident Erdogan gegenüber Präsident Emmanuel Macron. Sie zeigen erneut, dass sich die Türkei immer weiter von der EU und unseren gemeinsamen Werten wegbewegt. Volle Unterstützung und Solidarität für Frankreich.
Auf Twitter machten auch EU-Vertreter ihrem Ärger Luft. Ratspräsident Charles Michel erklärte, statt einer positiven Agenda wähle die Türkei Provokationen, einseitige Aktionen im östlichen Mittelmeer und jetzt Beleidigungen. Das sei unerträglich. Und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte Ankara auf, diese so wörtlich gefährliche Spirale der Konfrontation zu stoppen. Der Ton wird also schärfer und das in einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU ohnehin schon sehr angespannt sind. Auch weil Ankara erneut ein Forschungsschiff ins östliche Mittelmeer geschickt hat, um dort nach Erdgas zu bohren. Das empfinden besonders die EU-Länder Griechenland und Zypern als Provokation, vor allem Frankreich unterstützt sie. Wegen dieser Bohrungen hatten die Staats- und Regierungschefs der EU vor einigen Wochen der Türkei mit Sanktionen gedroht und ihr auf der anderen Seite in Aussicht gestellt, über eine Erweiterung der Zollunion und mehr Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage zu sprechen, wenn sie ihr Verhalten ändert. Die EU fordert von der türkischen Regierung, die Provokationen zu beenden. Doch Präsident Erdogan lässt sich davon ganz offensichtlich nicht beeindrucken. Vielmehr legte er heute noch einmal mit scharfen Tönen nach. Am Mittag rief er seine Landsleute zum Boykott französischer Produkte auf und er nannte EU-Politiker Faschisten.
Am Wochenende hat Frankreich Rekordzahlen an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Lage verschlechtert sich seit Tagen dramatisch. Mehr noch, Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus von vielen Infektionen, die gar nicht entdeckt oder nicht gemeldet werden. Frankreich hatte schon während der ersten Welle im Frühjahr einen ganz besonders strengen Lockdown und jetzt wird ein zweiter immer wahrscheinlicher. Aus Paris, Katrin Hondel.
52.010 neu erfasste Infektionen binnen 24 Stunden. Der traurige Rekord von Sonntagabend schockiert auch Jean-François Delfraissy, den Präsidenten des Wissenschaftsrats, der die französische Regierung berät. Die Situation sei sehr schwierig bzw. kritisch, sagte der Mediziner im Radiosender RTL.
On est dans une situation très difficile, voire critique.
Der Wissenschaftsrat schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen sogar bei 100.000 pro Tag liegt, so Delfraissy. Das Virus zirkuliert extrem schnell. Wir haben diese zweite Welle vorhergesehen, aber wir sind selbst überrascht von der Brutalität des Geschehens in den vergangenen 10, 15 Tagen.
Par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 10 jours, depuis 15 jours.
Die Situation werde sich in den kommenden Tagen und Wochen verschlimmern, egal was wir tun, warnte auch Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran bereits am Samstag. Da hatte das französische Parlament gerade für eine Verlängerung des Gesundheitsnotstands gestimmt. Damit bekommt die Regierung die Möglichkeit, Maßnahmen im Schnellverfahren umzusetzen. Momentan versucht Frankreich die Lage vor allem mit der Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperren in den Griff zu bekommen. Seit Samstag dürfen 46 Millionen Französinnen und Franzosen von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht mehr vor die Tür. Doch angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen mehren sich die Stimmen, die härtere Maßnahmen fordern. Zum Beispiel eine totale Ausgangssperre, ähnlich wie im Frühjahr. Ich bin sicher, dass es darauf hinausläuft, schreibt auf Twitter Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est. Es gebe da eine typisch französische Ambivalenz, so Rottner. Natürlich könne man noch 10 Tage abwarten, was die abendlichen Ausgangssperren bringen. Aber wenn dann in 10 Tagen eine totale Ausgangssperre notwendig werde, müsse man die Franzosen schon jetzt darauf vorbereiten und die Maßnahmen erklären. Auch mögliche Schulschließungen sind im Gespräch. Der Epidemiologe Antoine Flahault, Direktor des Genfer Instituts für globale Gesundheit, sagte am Morgen im Fernsehsender BFM, ich denke, die französischen Sekundarschulen und Universitäten dürfen nach den Herbstferien nicht wieder öffnen. Grundschulen können weitermachen, aber auch Sechsjährige sollten Masken tragen. So die Empfehlung des Epidemiologen. Der Regionalpolitiker Jean Rottner sagt es so. Die Epidemie liegt vor uns. Wir haben 1 oder 2 Züge verpasst. Jetzt müssen wir gute Entscheidungen treffen.
Das war ein Beitrag von Katrin Hondel in Paris. Und hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der belarussische Staatschef hatte ein Ultimatum gesetzt bekommen. Bis gestern sollte Alexander Lukaschenko sein Amt aufgeben, die Polizeigewalt gegen Demonstranten beenden, politische Gefangene freilassen und Neuwahlen ansetzen. Das fordert seine Gegenspielerin im Exil, Svetlana Tichanowskaja. Lukaschenko tat erwartungsgemäß nichts dergleichen. Und heute hat es neue Demonstrationen gegen ihn gegeben und Streiks zum Protesttag in Belarus. Carla Engelhardt.
Rentner und Studenten marschierten am Nachmittag zusammen auf den Straßen von Minsk für den Generalstreik. Im Nachrichtenkanal Telegram gab es mehrere Mitteilungen und Videos aus Staatsbetrieben von Arbeitern, die sich dem Streik angeschlossen hatten. Wie Igor Gabatsiewicz, Vorarbeiter bei Belarus Kali, einem der größten Kali-Produzenten weltweit. Ich bin Vorarbeiter in der Grube Nummer 4. Ich streike, um die Willkür zu stoppen. Wie die meisten Belarusen habe ich zwar Angst, einen gut bezahlten Job zu verlieren, aber Gewissen, Ehre und Würde zu verlieren, das fürchte ich viel mehr. Wir haben alle Angst. Wir fürchten, dass die Mehrheit uns nicht unterstützt. Doch in dieser Situation muss jeder seine Wahl treffen und nicht auf die Unterstützung der Mehrheit warten. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich bin müde, Angst zu haben. Ich bin für Veränderungen. Es lebe Belarus. Zwar gab es keinen landesweiten Generalstreik, der das gesamte Land lahmlegte, aber überraschend viele Menschen beteiligten sich am Streik. In Staatsbetrieben, Universitäten oder Schulen. Gaststätten und Geschäfte blieben geschlossen. Manche nur für Stunden, trotz der Drohung der Staatsmacht, denn die Streikenden riskieren viel, ihren Job zu verlieren und ihre Sicherheit. Die Regierung betonte dagegen in den Staatsmedien, dass der Betrieb in allen staatlichen Unternehmen planmäßig laufe. Neben den Streiks in den Betrieben gingen wieder viele Menschen auf die Straße. Bisher kam es dabei nach Angaben des Menschenrechtszentrums Vjasna zu rund 200 Festnahmen. Am Abend sind Autoblockaden geplant, um den Verkehr nicht nur in der Hauptstadt Minsk lahmzulegen. Svetlana Tichanowskaja, die im Namen der Oppositionsbewegung zum Generalstreik aufgerufen hatte, meldete sich im sozialen Netz. Ich bin jedem Menschen dankbar und unterstütze jeden, der sich dem Generalstreik anschließt. Es sind Mediziner, IT-Fachleute, Studenten, sogar Schüler und Gymnasiasten. Auch Mittel- und Kleinunternehmer. Es ist eine unglaubliche Solidarität. Noch hüllt sich der sonst recht lautstarke Präsident Lukaschenko in Schweigen. Der Streik und die Proteste zeigen jedoch, wie groß der Rückhalt der Opposition in der belarussischen Bevölkerung ist. Die Angst vor dem allmächtigen Präsidenten schwindet.
Informationen von Carla Engelhardt. Litauen bekommt eine neue Regierung, denn bei der zweiten Runde der Parlamentswahl hat die konservative Vaterlandsunion die meisten Stimmen geholt. Diese Partei ist bisher in der Opposition gewesen. An ihrer Spitze steht eine Frau und die will nun ein Bündnis schmieden mit zwei liberalen Parteien, die übrigens ebenfalls von Frauen geführt werden. Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Mitte rechts statt Mitte links. Litauen steht nach dem zweiten Wahlgang vor einem Machtwechsel. Für die bisher regierende Koalition aus dem Bund der Bauern und Grünen und Sozialdemokraten hat es erhebliche Stimmverluste gegeben. Klarer Sieger ist die konservative Vaterlandsunion. Sie dürfte auf 50 der 141 Parlamentssitze kommen. Die parteilose Spitzenkandidatin Ingrida Shimonite hat Gespräche mit der liberalen Bewegung und der neuen Freiheitspartei angekündigt. Die Frage, ob es die Vaterlandsunion schafft oder nicht, ist beantwortet. Und wer die meisten Stimmen erhält, der hat auch das Recht, die Initiative für Koalitionsverhandlungen zu ergreifen. Zusammen kämen die drei Parteien allerdings nur auf eine knappe Mehrheit von 74 Sitzen. Verlierer der Wahl ist vor allem der Bund der Bauern und Grünen. Er wäre mit 32 Sitzen aber noch die mit Abstand stärkste Oppositionspartei. Ihr Chef Ramūnas Karbauskis hat die Wahlniederlage trotzig eingeräumt. Wir hinterlassen eine stabile Wirtschaft, die im EU-Vergleich am besten dasteht. Auch was Corona angeht, können wir nicht klagen. Wir hatten bisher sehr wenige Todesfälle und hoffen, dass die Zahlen auch weiterhin nicht so stark ansteigen. Wenn die Leute jetzt glauben, dass die anderen es besser können, werden wir ja sehen, was passiert. Nach den Bauern und Grünen kommen die Sozialdemokraten auf 13 und die populistische Arbeitspartei auf 10 Sitze. Der Rest verteilt sich auf mehrere kleine Parteien und einige unabhängige Kandidaten, die den Sprung ins Parlament geschafft haben. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei nur 39,7%, was auch an strengen Corona-Schutzmaßnahmen gelegen haben dürfte. Seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen auch in Litauen stark an. Schon der Wahlkampf hatte im Schatten der Pandemie gestanden und war vom Streit über wirtschafts- und sozialpolitische Themen bestimmt. Genau so dürfte es weitergehen, sagt der Journalist Vytautas Bruveris. Ich glaube, die Amtszeit des neuen Parlaments wird bunt und stürmisch. Allein die Freiheitspartei wird für lustige Zeiten sorgen. Wir werden alles Mögliche erleben. Denn gerade die Freiheitspartei hat durchaus strittige Wahlversprechen gemacht. Legalisierung weicher Drogen und gleichgeschlechtlicher Ehen. Liberalisierung des Alkoholhandels. Nicht eben das, was von einer konservativ geführten Koalition erwartet wird. Streit wäre also vorprogrammiert, aber in Litauen auch nichts Neues, so die Politologin Rima Urbonaitė. Regierungen stürzen in der Regel nicht, aber Koalitionspartner wechseln häufig. Auch die bisherige Regierung hat einige Veränderungen erlebt. Es läuft nicht alles ruhig. Sollte Shimonite Ministerpräsidentin werden, wird sie wohl 4 Jahre im Amt bleiben, einige ihrer Minister aber ganz sicher nicht.
Litauen bekommt eine neue Regierung und Carsten Schmiester berichtete darüber. Formulare sind vermutlich was, was viele Menschen nicht mögen, jedenfalls wenn sie sie ausfüllen müssen. Allerdings wird das auch so bleiben, wenn sie sie im Online ausfüllen müssen und nicht mehr auf Papier, auf Trennsätzen oder mit Kulis zum Durchdrücken. Also mal gucken, wie das die Studentinnen und Studenten, die Schülerinnen und Schüler finden, wenn sie ihr BAföG in vielen Bundesländern künftig leichter digital beantragen können. Es gibt nämlich ein neues Online-Portal dafür mit dem treffenden Namen BAföG Digital und die Pilotphase hat heute begonnen. Einzelheiten von Ingo Bötig.
Die Botschaft ist einfach, Studenten und Schüler sollen ab sofort einfacher BAföG beantragen können, also finanzielle Hilfe vom Staat nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Alles online, nichts mehr eintüten, auch das Porto können sich Antragsteller sparen. Das Bundesbildungsministerium ist überzeugt.
Noch nie war es so einfach, BAföG zu beantragen. Probieren Sie es selber aus. Machen Sie Ihrer Zukunft einen Antrag.
So heißt es in einem Video auf der Internetseite bafög-digital.de. Ab sofort online geschaltet. Einzige technische Voraussetzung, der oder die Antragstellerin muss sich online mit einem elektronischen Personalausweis identifizieren können oder über ein DE-Mail-Konto. Bildungsministerin Karliczek sieht in diesem Angebot, gerade auch jetzt in der Pandemie, die manche Wege erschwert.
Verlässlichkeit in der Krise, das ist eben auch unser Credo im Austausch mit den Studierendenwerken. Und von Ihnen hören wir übrigens auch, dass es viele potenzielle BAföG-Empfänger gibt, die die Förderung heute noch nicht nutzen. Und deshalb ist die Antragstellung durch BAföG digital auch ein Schritt, wirklich alle zu erreichen, denen das BAföG ihre Ausbildung erleichtern kann.
BAföG Digital ist zunächst ein Pilotprojekt über 6 Monate unter der Federführung von Sachsen-Anhalt. Dessen Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Armin Willingmann, kündigte für diese Pilotphase an.
Das ist das Übrige, was man sonst noch im Antragsverfahren berücksichtigt haben möchte. Das ist ja beispielsweise die Berücksichtigung von Kindern. Das sind möglicherweise Anträge aus dem Ausland, dass dies auch noch implementiert werden kann. Aber zunächst mal wollen wir mutig vorangehen.
Und zwar gemeinsam mit Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Alle anderen Bundesländer sollen Schritt für Schritt folgen. Mit strahlenden Gesichtern haben die Vertreter von Bund und Länder dieses Projekt vorgestellt. Bildungsministerin Karliczek versprühte am Ende regelrecht Optimismus.
Ich hoffe, wir können heute auch ein Lächeln auf Ihr Gesicht zaubern.
Sollte sie das deutsche Studentenwerk damit gemeint haben, wohl eher nicht. Dort heißt es, sie hätten sich gewünscht, dass das BAföG erst einmal gründlich vereinfacht worden wäre, bevor man den ganzen Prozess digitalisiert. Entschlacken und verschlanken würden am Ende nämlich auch dem digitalen Antrag helfen.
Christian Seifert gilt als der mächtigste Mann im deutschen Fußball. Er ist Geschäftsführer und Sprecher des Präsidiums der deutschen Fußballliga DFL. Aber das will er nicht bleiben, denn sein Vertrag läuft Ende Juni 2022 aus und er will ihn nicht verlängern. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Christian Seifert ist 51 Jahre, definitiv noch nicht im Rentenalter. Warum geht er jetzt?
Also er hatte eine relativ vage Begründung zu abgegeben. In seiner persönlichen Erklärung, die es leider nur schriftlich gibt, heißt es, dass er ein neues berufliches Kapitel aufschlagen möchte. Seifert reizt also, sich jobtechnisch nochmal zu verändern. Aber was das sein könnte, das ist nicht bekannt. Jedenfalls kam seine Ankündigung schon ziemlich überraschend.
Welche Reaktionen gibt es denn auf diesen unvermittelten Entschluss?
Also der Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga hat sein großes Bedauern geäußert. Offenbar wussten auch unmittelbare Kollegen im DFL-Umfeld nichts. DFB-Präsident Fritz Keller sagt, Seifert sei ein unverzichtbarer, leidenschaftlicher, kenntnisreicher Streiter für den gesamten deutschen Fußball. Und der Vorstandsboss von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, meint:
Es ist ein großer Verlust für die Bundesliga. Er hat 15 Jahre lang den Job erstklassig gemacht. Und die Bundesliga hat nachhaltig davon profitiert, mit welcher Professionalität und Qualität er den Job ausgeführt hat. Und vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, er hat auch das Vertrauen aller Bundesligisten immer gehabt, weil er, glaube ich, ein sehr ausgleichendes, gerechtes System immer gefunden hat.
Mit anderen Worten, so einen wie Christian Seifert zu ersetzen, das wird schwer.
Also in 1,5 Jahren zieht er sich zurück. Was heißt das denn dann für den deutschen Fußball?
Also da wird es, Stand heute, ein großes Machtvakuum geben, denn Seifert ist der Strippenzieher, der Stratege und gerade in der Corona-Zeit hat er sich als echter Krisenmanager bewährt. Er hatte großen Anteil daran, dass die Bundesliga nach dem Lockdown als erste Profiliga weltweit den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Auch weil er, als viel über die gesellschaftliche Rolle des Fußballs gestritten wurde, immer den richtigen Ton getroffen hat.
Dieser Spielbetrieb ist kein normaler Spielbetrieb. Jedem in der Liga muss klar sein, wir spielen auf Bewährung. Die Spiele werden schon mal anders aussehen, sie werden sich anders anfühlen, sie werden auch anders sein.
Aber auch im Kerngeschäft ist Seifert erfolgreich. Zum Beispiel hat er den Erlös aus TV-Einnahmen von 300 Millionen Euro auf knapp 1,5 Milliarden pro Saison hochgemanagt. Das muss außerhalb der Fußballbranche nicht jeder gut finden, aber für die Bundesliga hat er auch international viel bewirkt.
Aber es ist ja noch eine Weile da. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Also Seifert hat versprochen, sich, Zitat, auf die aktuellen und kommenden Herausforderungen selbstverständlich weiter mit größter Ambition und vollem Einsatz zu fokussieren. Der Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga hat unterdessen angekündigt, die Neubesetzung ohne Zeitdruck angehen zu wollen. Nachfolgekandidaten werden so schnell natürlich noch nicht gehandelt.
Christian Seifert verlässt die DFL als Boss. Das war eine Information von Alexander Lorenz. Vielen Dank. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.